Einen schönen guten Morgen. Wir sprechen über Identität. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie werde ich ein geistlicher Mensch? Also gemäß dem, wenn wir eine neue Identität, ein neues Leben mit Gott geschenkt bekommen haben, wie werden wir ein geistlicher Mensch? Und derjenige, der jetzt hofft und sagt, yes, jetzt kriege ich 3 magische Punkte an die Hand und eine Anleitung, wie ich der perfekte geistliche Mensch werden kann, den muss ich an dieser Stelle ein bisschen dämpfen in seiner Erwartung, weil ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind und als Christ weiterkommen wollen und Jesus ähnlicher werden wollen, dass es nicht darum geht, Punkte abzuarbeiten oder die 613 Gebote des Judentums zu halten, sondern als allererstes geht es um Beziehung. Um Beziehung mit Gott. Und ich glaube, deswegen ist es ein kleines Geheimnis oder ist es eine Entdeckungsreise, sogar ein bisschen individuell vielleicht, mit Gott im Geist zu wandeln. Es ist kein starres System, in dem wir uns da bewegen. Es geht einfach um Beziehung. Beziehung mit dem dreieinigen Gott, der präsent ist, sogar in uns, wenn wir seine Kinder sind, der in uns wohnt, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wenn wir ihn in unser Leben aufgenommen haben. Ein gutes Bild, wie man das vergleichen kann, wie das ist, mit dem Heiligen Geist zu leben, ist vielleicht die Ehe. Es wäre vielleicht möglich, eine Ehebeziehung so zu führen, wie mit diesen 613 Geboten aus dem Judentum. Und man sagt, für alles gibt es eine geregelte Lösung, wie wir miteinander gut umgehen können. Von der Kommunikation her, über Terminregelung her, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir streiten, wie wir Sexualität leben. Und sobald Kinder dazukommen, wird es auf jeden Fall noch mal komplizierter und die Regeln werden sich wahrscheinlich noch mal verdoppeln. Und wenn wir versuchen würden, eine Beziehung nur auf solchen Regeln zu bauen, würden wir merken, das klappt irgendwie nicht. Und ich glaube, eine Beziehung oder eine Ehebeziehung ist dadurch lebendig, dass man sich über die Jahre auch miteinander reibt, miteinander kennenlernt, erforscht und eben Beziehung lebt, die sich halt nicht einfach runterbrechen lässt auf ein gewisses starres Regelsystem. Leben mit dem Geist Gottes ist genauso. Man lernt sich mit der Zeit mehr und mehr kennen. Man muss auch in diese Beziehung wie in der Ehe investieren und dafür sorgen, dass die Beziehung im Reinen ist. Und vielleicht sogar die Beziehung intensivieren. Was es bedeutet, wenn der Heilige Geist in uns wohnt und was er bewirkt, darüber spricht der Bibeltext, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und ich möchte mit uns diesen Bibeltext lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, ab Vers 16. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist es klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ein sehr intensiver und herausfordernder Text. Und wahrscheinlich könnten wir über diese ganzen Eigenschaften und Werte, die hier genannt sind, eigene Predigten halten. Aber was ist die ganze Basis von dem, was mit unserer Identität zusammenhängt? Und da hebe ich vielleicht mal die Verse 24 und 25 noch einmal hervor. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das passiert, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also Paulus, der hier dieser Gemeinde in Galatien schreibt, sagt, ihr habt ein neues Leben. Lebt auch darin. Lebt mit diesem neuen Leben und dieser neuen Identität. Aber auch er, wie wir auch in der letzten Woche schon gesehen haben, sieht eine Herausforderung. Es findet ein gewisser Kampf statt, der da ist. Wir haben durch die Annahme des Erlösungswerkes Jesu Christi neues Leben und neue Identität. Und wir sind damit Heilige, von Gott Ausgesonderte. Und dennoch sündigen wir. Und Paulus sagt jetzt, weil wir neues Leben und neue Identität haben, müssen wir aber Sünde nicht mehr dienen, wenngleich sie präsent ist. Und er fordert uns heraus. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Diese beiden Naturen liegen irgendwie im Streit miteinander. Aber interessanterweise fordert uns Paulus hier nicht dazu auf, dass wir in diesen Kampf eintreten müssen und gegen das Fleisch und gegen diese sündige Natur treten müssen. Also natürlich sind wir herausgefordert, auch im gewissen Sinne gegen Sünde aufzustehen und auch Nein zu sagen der Sünde. Aber er fordert uns jetzt hier von dem, wie er spricht, von dem Text her, nicht explizit auf und sagt, ihr müsst jetzt hier ein Kampfleben führen und ihr müsst nicht kämpfen, trotz dieses Streit dieser Naturen, sondern hier steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Und eine genauere Übersetzung, die wir auch in vielen anderen Übersetzungen finden, wäre, wandelt im Geist. Also Paulus' erster Punkt ist nicht, dass er sagt, ihr müsst jetzt hier eine Kampfmontur anziehen und in den Kampf eintreten und es wird hier wie auf dem Schlachtfeld werden, sondern er sagt, wandelt im Geist. Die Schlachter übersetzt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir sind oft viel, viel mehr damit unterwegs, dass wir auf die Sünde und auf unser Versagen fokussiert sind, denn auf den Heiligen Geist und auf die Beziehung, in der wir mit ihm und mit Gott stehen. Und eigentlich ist es ein falscher Fokus, wenn wir uns immer nur darauf fokussieren, zu sagen, der Kampf gegen die Sünde, ich schaffe es doch. doch sowieso nicht. Sondern ich finde, Paulus fordert uns hier heraus, eben nicht den Fokus auf diesen Kampf, auf das Versagen zu legen, sondern vielmehr auf die Beziehung zu Gott. Er sagt, es ist viel, viel wichtiger, dass wir uns darauf fokussieren, mit Gott in Beziehung zu sein, Gott mehr kennenzulernen, mehr Zeit dazu investieren, Zeit mit ihm zu verbringen, im Gebet, im Lobpreis, in seinem Wort, einfach im Gespräch mit Gott, als dass wir uns immer wieder darauf fokussieren, wo wir auch fehlgeleitet werden. Das hat seine Berechtigung, aber was ist wirklich unser Fokus? Womit beschäftigen wir uns? Wo investieren wir wirklich? Zuallererst, sagt Paulus, ist im Fokus wichtig die Beziehung mit Gott. Eigentlich der Fokus auf das Unsichtbare, auf diese geistliche Welt, auf den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und eben nicht auf das auch immer wieder mal sichtbare Versagen von uns. Was ist dein Augenmerk? Was ist dein Fokus? Wenn wir hier lesen, dass wir im Geist wandeln sollen, dann fordert uns das aber auch noch auf zwei andere Arten heraus. Wandeln ist kein passives Begriff. Wandeln ist trotzdem aktiv. Es ist kein Sitzen, es ist kein Liegen oder Schlafen. Wandeln bedeutet nicht, dass man sich einfach nur zurücklehnt und sagt, ja, Gott macht ja schon. Nein, er möchte schon, dass wir auch aktiv sind. Dass wir uns reingeben in Beziehung, aktiv die Beziehung mit ihm suchen und darin leben und in diese Beziehung mit ihm investieren. Aber ein zweiter Grund, warum dieses Wandeln auch noch so schön ist, da steht eben nicht kämpfen oder da steht auch nicht verausgaben, bis du nicht mehr kannst, sondern es steht wandeln. Auch das hat mich irgendwie sehr angesprochen, dass wir sagen, es kommt eben nicht darauf an, nur aktiv zu sein und zu machen und zu machen und zu machen, sondern es, die Priorität, und das erinnert mich wieder an den Garten Eden, hat einfach mit Gott durch den Garten zu wandeln. So lesen wir ganz am Anfang vom Paradies, dass Gott mit Adam und Eva durch den Garten spaziert oder auch gewandelt ist. In der Bergpredigt hat Jesus das auch einmal verglichen, indem er gesprochen hat davon, dass wir sein Joch mit ihm tragen sollen. Auch das ist so ein Bild aus der damaligen Zeit, was das bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Ein Joch mit Jesus zu tragen, was leicht ist, was sanft ist. Und das bedeutet aus der Bauernsprache der damaligen Zeit, dass meistens zwei Ochsen zusammen ein Holzjoch getragen haben, also da miteinander verbunden sind, um gemeinsam den Acker zu pflügen und den Pflug hinter sich herzuziehen. Und meistens gab es einen erfahrenen, vielleicht älteren Ochsen, der schon wusste, wir sind hier länger unterwegs und wenn wir dieses Feld pflügen wollen, dann müssen wir unsere Kraft gut einteilen. Dann müssen wir zusammenarbeiten. Und es gab meistens einen erfahrenen Ochsen, der sozusagen angeleitet hat, der das Tempo vorgegeben hat. Und vielleicht der andere kräftige Bulle, der noch jung ist daneben, der musste erst mal lernen, sich dem anzupassen. Und dadurch, dass sie über einem Joch verbunden waren, muss man halt lernen, was ist denn der gleichmäßige Schritt, um diesen Pflug gut durch den Acker zu ziehen und ausdauernd zu sein. Und Jesus hat diesen Begriff genommen und dieses Bild auch benutzt, um zu sagen, ich gehe voran. Ich leite dich. Wir gehen gemeinsam vorwärts. Er geht voran, er leitet uns. Das Joch, was er uns auflegt, ist nicht mühsam und ist nicht, dass wir da unter erdrückt werden, sondern er ist mit uns an unserer Seite unterwegs. Er ist ganz nah und gemeinsam schreitet man vorwärts. Ein gemeinsames Vorangehen, ein Wandeln. Und so ist das auch mit dem Geist, der ja in uns wohnt, weil wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Miteinander, er voran. Wir sind nicht passiv, wir sind mit auf dem Weg und gehen gemeinsam Schritte. Wir könnten jetzt uns wirklich sehr, sehr intensiv, wie gesagt, mit diesen Werken und den Früchten beschäftigt. Aber das habe ich gesagt, das macht ihr einfach in den Kleingruppen, dass ihr da nochmal diesen ganzen Kataloge durchgeht und sagt, ja, da, das sind so meine Baustellen und so weiter. Ne? Das könnt ihr dann alles im Persönlichen in den Kleingruppen klären. Und ich bin gespannt, was ich da so höre von euch. Nein. Worauf will ich hinaus? Paulus spricht hier auf der einen Seite von den Werken des Fleisches, aber er spricht von der Frucht des Geistes auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite spricht er von menschlichen, fleischlichen Werken und im geistlichen Bereich spricht er von der Frucht des Geistes. Also es sind schon zwei verschiedene Sachen. Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, von dem Fleisch. Und dann gibt es da diese Aufzählung, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung und so weiter. Im Wörtlichen übersetzt steht da halt genau dieses, Werke des Fleisches, die offenbar werden. Und später bei den Früchten lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Also wenn wir uns jetzt mal diese beiden Kataloge wirklich parallel anschauen würden und darüber nachdenken würden, wie würden wir wollen, dass wir anderen Menschen begegnen? Oder welches Klima auch vielleicht hier in unserer Mitte herrscht? Wie genial wäre es, wenn wir uns einmal vorstellen würden, dass hier in unserer Mitte die Früchte des Geistes zum Tragen kommen und diese Früchte hier im Fokus stehen, in dem, wie wir einander begegnen, wie wir miteinander unterwegs sind. Und ja, das wird einmal so sein und ich bin davon überzeugt, wir dürfen immer wieder erleben, dass diese Früchte des Geistes auch unter uns erkennbar sind. Wenngleich auch die anderen Dinge, aber die Früchte des Geistes, nach denen wollen wir uns ausstrecken. Ein Vergleich, den ich bei N.T. Wright mal gelesen habe, war, dass er gesagt hat, mit den menschlichen, fleischlichen Werken ist es so wie bei einem Weihnachtsbaum. Ist ja auch ein Baum, der schön geschmückt wird, der herausgeputzt wird. Aber so wie er meistens geschmückt dasteht, das ist nichts, was irgendwie von sich kommt irgendwie, das ist etwas Starres, das sind starre Werke. Und auf der anderen Seite, die Früchte des Geistes vergleicht er mit einem Obstbaum. Der mag vielleicht nicht ganz so spektakulär aussehen, vielleicht nicht so viel Lametta, keine tolle Lichterkette oder Kerzen, aber wenn man ihn pflegt und hegt, wird er Jahr für Jahr Frucht bringen. Was passiert mit einem Weihnachtsbaum? Der wird schnell verworfen. Diese Werke sind schnell vergänglich, fallen runter und gehen kaputt. Ein Weihnachtsbaum kann von innen heraus total vertrocknet sein und vielleicht bei der kleinsten Berührung nadeln. Aber wenn man nur genug Lametta drüber macht, dann kann man dafür ganz, ganz viel von kaschieren. Und auf der anderen Seite, wenn ein Obstbaum hervorwächst und Frucht bringt, dann hat das niemand von uns hervorgebracht. Es bringt nichts, wenn du an dem Apfelbaum die Äpfel hinklebst oder anhängst oder sonst irgendwie was. Damit wird er ja auch nicht Frucht bringen von sich aus. Der Weihnachtsbaum, die Werke des Fleischlichen, die werden mit Anstrengung vollbracht, aber die Früchte des Geistes, die wächst, wenn wir an Jesus bleiben. Da können wir nichts tun, außer in seiner Nähe bleiben. Aber nicht wir werden das Wachstum der Früchte hervorbringen. Wir lesen es ganz bekannt aus dem Johannesevangelium. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Werke und Frucht, sie unterscheiden sich wie eine Fabrik gegen das, was wir halt in einem Obstgarten sehen. Die Werke des Fleisches, die lesen wir hier, auch wenn wir genau hinschauen, in der Mehrzahl. Aber auf der anderen Seite wird von Frucht hier spannenderweise nur in der Einzahl gesprochen. Ich kann mir das nur so erklären, dass die eine große Frucht, die in uns wachsen soll, die ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir einfach ihm ähnlicher werden. So wie er ist, in all seiner Fülle. Frucht bedeutet aber, es wächst, es dauert. Ein Weihnachtsbaum habe ich vielleicht im besten Fall in einer halben Stunde geschmückt. Wenn ich mich eine halbe Stunde zu einem Apfelbaum stelle und zuschauen möchte, wie der Apfel wächst, kann ich vielleicht enttäuscht werden, weil hat sich da was bewegt? Ist da gerade ein bisschen dicker geworden? Man weiß es nicht. Und wie gesagt, Früchte drankleben ist nicht zielführend, ist kein Wachstum. Ein Weihnachtsbaum ist schnell kaschiert. Eine Maske ist schnell aufgesetzt. Wachstum schenkt Gott. Wir lesen hier auch einen spannenden Satz. Gegen solches Verhalten, und damit sind die Früchte des Geistes gemeint, hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Diese Tugenden gefallen Gott. Sie nützen uns Mitmenschen und sind gut für uns selbst. Die Früchte des Geistes. Sie werden hervorgebracht, wenn wir im Geist leben, ein geistliches Leben führen. Wie werde ich ein geistlicher Mensch? Und ich glaube, da ist immer wieder sind wir herausgefordert zu fragen, was ist mein Fokus? Ist wirklich mein Ein und Alles die Beziehung zu Gott, der uns in der Trinität vorgestellt wird und wo wir sogar wissen dürfen, als seine Kinder sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, er ist nicht weit entfernt. Er ist da. Er ist in uns und er ist an unserer Seite. Bei allen Kämpfen, bei allem Versagen, bei aller Sünde, die es auch in unserem Leben gibt, wir müssen immer wieder schauen, was ist unser Fokus und dürfen darauf zurückkommen. Unser Fokus ist, wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Jesus Christus ist dafür am Kreuz gestorben, für alles Versagen, für den alten Menschen, für alles Fleischliche. Auch das, was ich morgen tun werde, dafür ist Jesus vor 2000 Jahren gestorben. Alle Versagen, die ich morgen tun werde, sind vergeben durch das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Meine Identität ist als sein Kind. Ich habe neues Leben. Ich habe eine neue Identität geschenkt bekommen. Ich bin ein neuer Mensch, wie die Bibel immer und immer wieder beschreibt. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass man sagt, klassischerweise bedeutet es, wenn du als guter Christ unterwegs bist und als geistlicher Mensch, dass du auf jeden Fall regelmäßig sonntags im Gottesdienst sitzt. Dass du jeden Tag sechs Stunden Bibelstudium betreibst und dann noch sechs Stunden im Gebet, aber dann nicht auch die Hauskreis oder die Kleingruppe vergessen. Aber das Ganze soll nicht aus Zwang passieren, sondern aus unserem Inneren, weil du es tun möchtest, weil du die Beziehung zum Vater suchst. Ich glaube, wenn wir uns unseren Fokus darauf richten, geht es nicht darum, wieder gesetzlich zwanghaft unterwegs zu sein und eben zu sagen, wenn ich dieses nicht schaffe, die sechs Stunden Bibelstudium am Tag zu machen, dann bin ich kein guter geistlicher Mensch. Sondern Gott wünscht sich, dass unser Fokus darauf gerichtet ist, mit ihm unterwegs zu sein. Wie in einer Ehe mit ihm unterwegs zu sein. Ich bin, auch wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich noch verheiratet mit ihm. Auch das, was ich auf der Arbeit tue, soll meine Frau ehren und soll ihr hoffentlich Freude bringen, dass ich das, was ich tue, was Gutes ist. Soll dafür dienen, dass wir als Familie Versorgung haben. Und bei allem, wo ich bin, versuche ich, die Beziehung zu Julia und zu Jesus zu intensivieren. Sie ist immer da, es ist präsent. Sowohl meine Ehe als auch die Beziehung zum Vater. Und die Beziehung zum Vater steht sogar noch an allererster Stelle. Das weiß Julia. Und es ist bei ihr nicht anders. Was ist unser Fokus? Worauf sind wir fokussiert? Gott lädt uns ein, dieses neue Leben und diese neue Identität zu verinnerlichen, präsent zu halten, dadurch zu ehren, dass wir mit ihm unterwegs sind, denn in diesem neuen Leben hat er die Leitung übernommen. Das fordert uns heraus im Alltag. Gerade weil auch Werke des Fleisches, wie es so schön heißt, oft viel präsenter sind und oft viel, manchmal größere Konsequenzen haben. Und die Früchte, die wir uns so sehen, ein Vorwärtskommen im Glauben, in der Beziehung mit Gott, was manchmal schwer messbar ist, scheinen manchmal nur so langsam zu wachsen. Und dann stehen wir, wie gesagt, diese halbe Stunde vor der Tomate, die wächst, und sagen, oh, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr Röte rangekommen? Ist die noch ein bisschen reifer geworden? Beziehung ist der Schlüssel dafür, dass wir ein geistlicher Mensch sind und immer mehr Frucht hervorbringen. Und das ist Jesus ähnlicher werden. Es geht um Beziehung zu ihm. Beziehung, die wir leben können, weil er ganz nahe ist, weil er in uns wohnt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns neu gemacht hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast, Herr, um Neues hervorzubringen in uns. Dass du uns die Kraft, den Sieg geschenkt hast, Herr, an schlechten Dingen Nein zu sagen, über Sünde zu herrschen und sie loszulassen. Dass wir uns fokussieren können auf die guten Dinge, die du schenkst, auf die Verheißung deiner Frucht, Jesus. Danke, Jesus, dass du mit uns in Beziehung unterwegs sein möchtest. Dass du unseren Blick immer wieder auf dich lenken möchtest. Nicht auf unser Versagen, sondern auf das, wie du uns siehst, Herr. Als Heilige, vor dir gerecht stehende, durch das, was du schon am Kreuz getan hast für uns. Und ich danke dir, dass du auch so viel Geduld mit uns hast, Herr. Dass, wenn Wachstum länger braucht, als schnell einen Weihnachtsbaum zu schmücken, Herr, dass du diesen Weg mit uns gehst, dass du an unserer Seite stehst, dass du uns leiten willst, Herr. Und ich bitte dich, dass wir auch sehen dürfen und merken dürfen, dass diese Früchte in uns und hier in unserer Mitte wachsen dürfen. Hilf du uns, unseren Blick und unseren Fokus auf dich zu legen, Herr, auf die Beziehung mit dir, egal wo wir sind, Herr. Richte unseren Blick auf dich. Amen. Genau, an dieser Stelle einmal Entschuldigung, ich habe vorhin behauptet, dass Jesus was in der Bergpredigt gesagt hat. Das war natürlich woanders. Die vielen Bibelkenner unter uns ist aufgefallen, das steht in Matthäus 11. Und damit möchte ich uns auch mit segnen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, spricht Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Darum freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, denn der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Seid gesegnet.